ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
So, ich fange gleich mal an mit meiner heutigen Ausrede, weshalb ich heute zu spät gekommen bin.
Ich höre.
Ja, diesmal war es die Feuerwehr, die schuld war.
Es wird immer besser.
Bei mir um die Ecke ist die Feuerwache, also diese Hauptfeuerwache. Ja. Und die ist direkt an so einem Zubringer, der nach Baden-Baden reinführt. Und die Feuerwehr hat offensichtlich so, wie wir was wahrscheinlich haben, so fürs Garagentor, so ein Piepser.
Ja.
Und damit können die da alle Ampeln auf Rot stellen.
Ja,
das macht doch Sinn.
Ist sinnvoll, wenn die durchbrettern müssen, zack,
ja,
Ampel
dann
rot.
Können die jetzt nicht auf so Leute wie mich Rücksicht nehmen. Die brauchen freie Bahn.
Das sehe ich ja gut.
Das Problem ist nur, und das ist mir jetzt da schon mehrfach passiert an dieser Hauptfeuerwache, die drücken diesen Piepser und setzen dann vielleicht noch mal einen Kaffee auf oder so. oder gucken erstmal, wo die Jacke ist und ob der Feuerwehrwagen auch betankt ist und gucken mal nach dem Öl und so.
Das sind natürlich Unterstellungen.
Natürlich sind das Unterstellungen, aber genau so läuft's.
Ja.
Ja, das ist
wir wissen doch, wie es läuft.
Ja, weil du stehst da elendlange an so roten Ampeln, alles ist rot geschaltet, auch der Zubringer wird dann gestoppt, also der ganze Verkehr nach Baden-Baden rein wird gestoppt und dann irgendwann kommt ein zackhaftes Lalülala aus dieser Halle und dann geht's natürlich los. Dann brechen die auf und so. Aber ich sage mal so, der zeitliche Abstand zwischen der roten Ampel und dem Aufbruch der Feuerwehr,
der ist
variabel, sag ich mal. Also man könnte das Auto noch aussaugen oder die ein oder andere Fremdsprache lernen oder
also
so.
Also ich glaube ja, dass es so ist, dass die kriegen einen Alarm, dann schalten sie die Ampeln auf rot und dann kommt, das war ein Fehlalarm. Und dann setzen die sich aber hin und vergessen, dass sie die Ampeln auf rot geschaltet haben.
Das ist natürlich auch möglich. Und setzen dann den Kaffee
auf. Die machen das nicht vorsätzlich. Ne? Und setzen dann den Kaffee auf. Haben sie einfach vergessen.
So, um allen Klagen zuvorzukommen jetzt, das wird natürlich alles einen Sinn machen, was die da machen. Und ich selber habe natürlich keine Ahnung, wie wir ja beide von vielen Dingen keine Ahnung haben. Wir sind ja mehr so Universaldilettanten.
Ja.
Das heißt, wir können viele Dinge nicht richtig einschätzen.
Aber ich habe es ja schon mal erzählt. Zufälligerweise ist bei mir ums Eck auch die Feuerwehr. In einer anderen Stadt.
Ja.
Und die fahren auch nachts um drei, habe ich schon mal erzählt, mit Martinshorn los.
Was nicht nötig
ist. Nein, was nicht nötig ist, weil die fahren erstmal in einem Wohngebiet und um drei Uhr nachts.
Ja,
ist
und warum
Stadt
tun die das?
Los.
Da fällt mir ein Zitat aus einem Mafia-Film ein. Warum legt sich ein Hund die Eier?
Weil er es kann.
Genau, und das wird auch der Grund sein.
Wir haben jetzt nicht behauptet, dass jemand von der Feuerwehr sich die Eier legt.
Nein,
das ist falsch verstanden.
Ja, klar. Das sind ja auch keine Akrobaten, sondern Menschen, die dafür sorgen, dass unsere Häuser
nicht... Und sie sind wichtig und es ist toll, dass es sie gibt und
absolut.
Einen tollen Job, aber
gar keine
vielleicht Frage. Mal überlegen.
Ja. Naja, gut. Es ist ja immer so, wenn man die Möglichkeit hat, so einen Zipfel, ich will es jetzt gar nicht Macht nennen, aber man hat irgendwas, womit man andere Dinge beeinflussen kann, dann nutzen Menschen das auch manchmal, weil sie,
gut. Es sind alles nette Menschen und
natürlich.
Tolle Typen und Frauen und alles.
Und ich bin heilfroh, wenn die Feuerwehr schnell bei mir ist, wenn ich sie mal brauche. Das muss man ja auch sagen. Und
ich
so geht's uns ja allen.
Ich habe die Drew Barrymore-Show geguckt.
Wir gucken die ja alle regelmäßig.
Ja, logisch, natürlich.
Ja.
Und da war Selma Blair eine Schauspielerin.
Ja.
Und die hatte Besuch von Robbie Williams vor längerer Zeit.
Ja.
Und sie hat gesagt, das war fast wie ein Date. Also der kam zu mir in die Wohnung und dann macht er den Kühlschrank auf, schaut rein und sagt, ich muss gehen und geht.
Was?
Ja.
Okay.
Und dann hat sie einen Freund gefragt, warum der nach dem Öffnen des Kühlschranks gegangen ist. Und der hat gesagt, deine Küche war leer und er wusste, dass du nicht kochst. Also hat das für ihn nicht funktioniert. Und sie hat dann gesagt, richtig eingeschätzt, Herr Williams, dass ich nicht diejenige bin, die ihn ernähren wird.
Ich finde aber, es sollte bei der Auswahl der Partnerin oder des Partners noch andere Kriterien geben als den vollen oder leeren Kühlschrank.
Ja, aber das ist doch schon mal...
Zum Beispiel, ob Getränke im Keller sind.
Ja. Also zuerst den Keller gucken,
genau.
Wenn da, dann Kühlschrank auf.
Dann Kühlschrank, genau. Ist
fand
lustig.
Ich sehr lustig.
Ja, ist lustig. Ja. Ich nehme mal an, vielleicht war es auch noch ein anderer Grund oder vielleicht noch zwei. Eineinhalb andere Gründe, weshalb
das weiß
es nicht so
richtig
gezündet hat. Aber zumindest mal die erste Einschätzung, ganz interessant.
Ja.
So, wann bist du demnächst in Bayern? Du bist ja hin und wieder mal da, hier deine Schwester.
Ich war jetzt erstmal, aber schon bald wieder.
Bald wieder, ja. Nimmst du dann immer die Pfandflaschen mit?
Was für Pfandflaschen?
Naja, deine Pfandflaschen. Wenn wir jetzt gerade schon bei vollen oder leeren Kühlschränken und sowas sind.
Ich trinke das Bier in Bayern aus dem Fass.
Aber du hast ja nicht immer ein Fass dabei, oder? Oder hast du zu Hause
doch,
dann auch ein Fass?
Das ist ein Pfandfass.
Ich frage deshalb, weil die gewöhnliche Pfandflasche, ja, nicht nur in Bayern, sondern auch anderswo, die mit dem Kronkorken, die Bierflasche, die hat ein Pfand von 8 Cent.
No? Okay.
Ja, sehr gut. Und jetzt ist ein Kuriosum entstanden. Österreich hat sein Pfandsystem geändert und da gibt es für die Bierflasche 20 Cent. Das heißt, ein Haufen von Idioten lädt jetzt den Kofferraum voll, fährt da hinten bei Kiefersfelden über die Grenze und gibt den Österreich. Und zwar so, dass die Österreicher inzwischen so genervt sind, weil die Leute haben halt für 8 Cent bezahlt, ist natürlich ein Geschäftsmodell, ja, und holen sich dann halt die Differenz 12 Cent, also verdienen die an jeder Flasche.
So,
in Österreich.
Und jetzt gehen wir mal davon aus, 1000 Flaschen.
Ja, Klingeling.
Klingeling, dann, ja. Der Bayer ist schlau.
Ja, ja, und der Ösi ist genervt. Und deshalb geht es jetzt wohl dazu über, dass sie sagen, ja, nur in handelsüblichen Mengen. Jetzt kommen aber Typen wie du, die sagen, ich trinke jeden Tag ein Fass. Was ist denn die handelsübliche Menge?
Ich habe also das locker einen LKW voll. Na, ja, aber dann müssen sie halt Grenzkontrollen einführen, Pfandkontrollen.
Ja, ja, genau. Ja.
Das muss sein.
Ja, ja, klar. Da gibt es eine Pfandmigration und da muss eine Zurückweisung muss da an der Grenze stattfinden und zwar sofort.
Das ist ja kurios. Ja. Warum senken die das Pfand nicht wieder?
Na ja, gut, die haben gesagt, bei uns ist das Pfand höher, vermutlich weil sie eine höhere Rückgabequote haben wollen. Ich weiß nicht, wie die bei uns in Deutschland im Moment ist. Viele Leute sind ja auch so, gerade auch so bei so Dosen. Ich ertappe da auch hier die ganzen Jugendlichen hier so in meinem Umfeld oder bei deinen Söhnen oder so. Wir sind ja schon vergleichsweise dekadent oft und sagen, oh, die passend, das Ding, und schmeißen es trotzdem irgendwo hin.
Ja.
Und das ist natürlich eigentlich eine Scheißnummer, muss man ganz klar sagen.
Hast du Scheißnummer gesagt?
Ich habe Scheißnummer gesagt.
Ja, okay, gut.
Weil natürlich das ist schon irgendwie arschig, finde ich. Erstens ist das ja nicht der Sinn des Systems und zweitens, naja, also dann geht es den Menschen offensichtlich nicht so schlecht, dass sie auf das ganze Geld verzichten.
Stimmt.
Irgendwie,
ne? Also, liebe Bayern, wenn ihr diesen Podcast hört, behaltet euer Pfand in Bayern.
Ja. Ja, finde ich auch. Ja,
könnte. Ist doch, also das ist doch wäre ganz einfach.
Ja. Mal abgesehen davon, ob sich das dann wirklich rechnet. Ich meine, du wirst ja auch, du musst ja über die Grenze fahren, dann dahin mit dem
Auto. Jetzt nehmen wir mal an, der fährt Würzburg, ist ja auch in Bayern. Und bis der in Österreich ist,
gut.
Das sind da verfährt der Sprit für, naja.
Den Satz schneide ich übrigens mal raus. Würzburg ist ja auch in Bayern. Niemals würdest du irgendwelche Franken als Bayern bezeichnen.
Im Zusammenhang mit Pfandabgabe schon. Ansonsten natürlich nicht.
Ja. Gut, den haben wir mal gesichert, den Satz. Ja, ja, klar. Ja, ansonsten, weil ich sagte, geht's gar nicht so schlecht. Dem Papst geht's schlecht, habe ich gelesen.
Lungenentzündung.
Ja, es hört sich nicht gut an. Nee. Es hieß so irgendwie ein komplexes Krankheitsbild. Das ist
das
immer
ist nicht,
so.
Wie alt ist er?
88,
ja.
Das ist natürlich schon.
Da sind sehr komplexe
jung.
Krankheitsbilder schwierig auf den
Alter. Und dann habe ich mal geguckt, so die Geschichte des Papsttums, die ältesten Päpste, die jüngsten. Und da bin ich auf eine, überall, also mehrere Stellen im Netz gestoßen darauf, dass der jüngste Papst der Geschichte 11 Jahre alt war. So.
Ja.
Und dann guckst du halt nach. Und dann denke ich irgendwie, jetzt haben wir diesen Kinofilm Konklave über die Papstwahl.
Super Film,
ja, ja. Auch jetzt ein BAFTA gewonnen, also britische Filmpreise, sogar mehrere. Also deshalb auch durchaus ein Oscar-Kandidat. Und der ist zum Beispiel im englischsprachigen Sprachraum, ist der Parental Guidance, heißt das. Mir fiel gerade der Begriff nicht ein. Also da kannst du nur als 12-Jähriger oder mit
in
Eltern
Begleitung
dann rein
von
und so
weiter.
So, das heißt, der 11-jährige Papst hätte diesen Film gar nicht gucken können über die Papstwahl. Das
ja,
ist nicht cool, weil der ist ja, weil der Film erst ab 12 in England ist. Bei uns ist er übrigens ab 6.
Päpste sind eine Ausnahme. Die sind ja erleuchtet oder so und können auch mit 11 schon.
So, und jetzt kommt's. Das Ganze ist Fake News von vornherein. Ich habe dann mal geguckt, ob das überhaupt stimmen kann und das ist Bullshit. Es steht zwar mehrfach irgendwo im Netz, es gab keinen 11-jährigen Papst. Der jüngste war wohl Benedikt der 9. Und der war, das weiß 9, man nicht, so hundertprozentig. Nee, ja, genau. Und Benedikt der 16. Der Ratzinger war 16. Nee. Zwischen 20 und 25 Jahre alt war wohl der jüngste.
Okay.
Irgendein Mönch hat mal behauptet, ja, der war so 11. Und das ist dann, hat sich dann irgendwie weitergetragen.
So ist die Menschheit. Da behauptet einer irgendwas und alle glauben es.
So ist es. Und schreiben es dann natürlich auch voneinander ab. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das Wissen früher war es eben auch nicht besser, ja nicht so verbreitet war. Wenn einer was aufschrieb, dann war das natürlich eine Quelle und nicht wie heute hatte man nicht tausende von Quellen vielleicht, sondern eben vielleicht diese eine
und fertig. Und dann hat man gesagt, wollte man das überprüfen?
Ist schwierig und so ist es natürlich.
Gab kein Internet.
Ja, genau. Nee. Aber wir sehen mit dem Internet, ist es auch,
ist nicht besser.
Also
nein.
Wir haben nicht gewonnen dadurch.
Ich habe mir zwei T-Shirts gekauft.
Schön.
Ja, ja, und zwar lustige T-Shirts mit Gerhard-Polt-Sprüchen. Also ein Spruch ist, beim Starkbier habe ich 8%, das kriege ich auf keiner Bank.
Ja, gut.
Ja, ist lustig.
Ja,
ist lustig.
Ja, klar.
Und dann habe ich Etikett, ich gucke da immer aufs Etikett, wo sind die gemacht?
Ja, klar.
Und da stand Made in Bangladesch und dann habe ich geguckt, ob es in Bayern einen Ort namens Bangladesch gibt.
Nee, gar nicht. Ne? Nicht mal in Franken, was ja nicht zu Bayern gehört, wie Würzburg.
Weder in Franken noch in Bayern gibt es einen Ort, der Bangladesch heißt.
Ja.
Und da habe ich mich sehr gewundert, weil der Polt ist ja eigentlich...
Ja, finde ich eigentlich auch komisch.
Komisch, ne?
Ja, das passt eigentlich nicht zu dem Menschen, finde ich. Ja? Also ich finde, gerade wenn man so sein eigenes Merch, da hat man ja auch Einfluss drauf.
Ja.
Das ist ja gar keine Frage. Das muss nicht sein. Weißt du was? Schreib dem doch mal.
Ich schreib dem.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der antwortet.
Das mache ich.
Na?
Und ich werde ihn fragen, ob Bangladesch am Schliersee liegt.
Ja, genau.
So.
Oder doch am Chiemsee. Ja, genau.
Nee, fand ich einfach merkwürdig bei so
jemandem. Ja, finde ich auch nicht gut. Also, und das ist ja so bei allem irgendwie Nachhaltigkeit und Produktionsketten und so weiter. Irgendwie so richtig viel hat man oft den Eindruck, ändert sich ja doch nicht. Also, ich habe jetzt heute wieder eine Werbung gesehen, war Fernsehen, vormittags irgendwie für Seemann mit Z geschrieben vorne. Z-E-E-M-A-N, Niederländer.
Okay. Ne?
Klamotten, Textilien, sehr, sehr günstig. Und in der Werbung kommt dann dieser Satz, Seemann, Textilien, unsere Kleidung, entworfen in den Niederlanden.
Ja, entworfen.
Ja, genau, entworfen. Was soll das denn? Warum machen die das denn noch? Ich meine, das ist doch so durchschaubar. Da sitzen halt zwei Mann in Holland am Rechner. Und wo wird es produziert? Ich habe es natürlich nachgeguckt.
Und
wir sind
wo?
Ja knallharte Rechercheure.
In Bayern. In Bangladesch, in Bayern.
Ist Würzburg so? Also pass auf, die Produktionsstandorte, die listen sie übrigens fairerweise auf ihrer Website auf. Und das ist dann zum Beispiel Arush Export. In Saroli, dann Punjab, Indien, Adel Close, Aditya Birla in Mumbai, Aditya Birla in Wolli Mumbai, dann Karachi, dann Rahijma Khan, Indien und so weiter.
Es gibt so Regionen in Asien, da waren die Niederländer ja mal.
Ja, genau.
Also
von
daher.
Also es war aber mehr so Indonesien.
Ja, ich weiß. Ja,
klar. Ja, klar.
Ja, aber,
du meinst, es hat doch eine Tradition da.
Nein, es wird dann immer gesagt, wir überprüfen dann die Standards, die Produktionsstandards und auch die sozialen Sachen.
Das tun sie
Sachen
ja vielleicht auch, aber ich möchte nicht einfach so plump entworfen in den Niederlanden, das heißt eben einfach gar nichts.
Das ist eine dämliche Verarsche.
Ja, genau. Was soll das den Leuten denn sagen, dass das ein holländisches Produkt ist? Nein. Ist es nicht und zwar gar nicht. Und dann, wenn du dann guckst im Online-Shop, da gibt es den Brazilian Slip Violett. Den habe ich mir natürlich direkt bestellt.
Klar. Das ist ja logisch irgendwie. In welcher Größe? Nein, darüber reden wir jetzt nicht. Nein!
Zweierpack kostet 5,49 Euro.
Nein.
Und es ist
das kann nicht sein. Das geht nicht.
Wo kommt die Baumwolle her? Wie wurde die geerntet? Wer verdient das? Das meiste verdient der Handel an Textilien.
Ja, logisch, klar.
Das ist ja klar. Also, was soll da noch irgendwo
und das wird ja dann von Indien hierher transportiert und
Ja. Damenunterhemd 2,29 Euro. Das kann nicht sein.
Nein.
Und das ist, und wir reden jetzt hier nicht, wir führen jetzt hier nicht so eine privilegierten Diskussion. Wir können uns vielleicht ein teureres Unterhemd leisten oder so. Das ist nicht richtig, weil jemand zahlt die Zeche dafür.
Kauft Poll-T-Shirt.
Genau. Aus Bangladesch im Werdenfelser Land.
Im Werdenfelser Land.
Genau. So muss es sein.
Ja. Ich gucke ja nur ARD öffentlich-rechtlich.
Ja, wir
und
alle.
ZDF, logisch.
Ja.
Und es gibt viele Kochsendungen, ist mir aufgefallen.
Immer noch? Man denkt, das müsste doch irgendwann mal vorbei
aber
sein.
Irgendwo kocht immer einer.
Ja.
Und da wurde dann probiert, was irgendwelche Kandidaten oder Menschen gekocht haben von einer Sterneköchin.
Ja.
Und die probiert es und du siehst am Gesicht, hier stimmt was nicht. Und dann kommt Ja, das ist mutig abgeschmeckt.
Mutig abgeschmeckt. Ja. Das habe ich aber auch noch nicht gehört.
Das heißt wahrscheinlich...
Total versalzen.
Genau, total versalzen. Aber du siehst es in ihrem Gesicht und dann, es ist mutig abgeschmeckt.
Ja, weil die Standardformulierung, ja auch in der Sendung, die meine Frau ja moderiert, wenn da so ein Koch irgendwie daneben langt, dann sagt man ja immer, interessant.
Also ja, interessant heißt ja auch gut.
Ist kurz vor mutig abgeschmeckt. Heißt, ist überhaupt nichts geworden. Ist
ungenießbar.
Kurz vor giftig, Giftklasse 1.
Ja.
So, ich habe auch Fernsehen geguckt.
Ja, und?
Aber nur so ein Viertelstündchen habe ich gesehen. Oder na, ein bisschen länger, glaube ich sogar. Fast eine halbe Stunde von dem ersten ESC-Vorentscheid, wo ja jetzt Raab wieder dabei ist.
Ja.
Und da waren ein paar Leute dabei, die fand ich richtig gut. Also die wirklich,
also Musiker?
Musiker, ja. Ja, also
okay.
die da waren. Also die dann da sich beworben
Musizierende
haben.
Richtigerweise, Musizierende, richtigerweise, weil ja auch Frauen.
Ja,
klar.
Ja. Und das war... Und das war ganz gut,
okay.
Vor allen Dingen, weil es unglaublich abwechslungsreich, vielfältig war. Also nicht immer so, dass alle versucht haben, das, womit man im letzten Jahr gewonnen hat, das machen jetzt wir alle oder sowas.
Klingt interessant.
Ja, war wirklich ganz gut. Und und der Raab, wenn er was sagt, ich bin nicht so der Riesenfan, aber das ist egal, aber wenn er was sagt, er hat von Musik schon Ahnung und das hat schon
absolut.
Hand und Fuß, gar keine Frage. Und aber seine Art und Weise wird schon irgendwie, also... Er fällt zunehmend aus der Zeit, war so mein Eindruck irgendwie. Es ist eben immer so 90er, finde ich irgendwie.
Ja, der hat lang Pause
oder
gemacht.
2000er oder wie auch immer. Und lustigerweise lese ich am nächsten Tag den Spiegel.
Ja.
Und ich will nur einen kurzen Absatz. Die haben das auch gesehen. Und der Kolumnist oder Feuilletonist, der von denen schreibt, zu Stefan Raab ist abschließend noch zu sagen, dass er nun offiziell in seiner Gottschalk-Ära angekommen ist.
Mehr.
Mitunter sprach er in seinem Juryurteil mehr über sich und darüber, wen er alles kennt, als über den gerade gehörten Beitrag. Und erzählte dann unverdrossen nochmal denselben Mauenwitz über Reggae, den er bereits am Dienstag bei Du gewinnst hier nicht die Million erzählt hatte. Am Mittwoch, Entschuldigung. Wenn Sie einen einzigen Witz über Reggae kennen, genau der war es.
Das, ja, vielleicht ist er, vielleicht ist er irgendwo ein bisschen stehen geblieben.
Ja, ich weiß es nicht. Man muss ja immer, wir müssen uns ja auch in unserem Job immer überprüfen. Wir haben ja auch, SWR 3 hat ja auch eine bestimmte Zielgruppe, die wir anstreben. Das heißt nicht, dass alle unsere Hörer in diesem Alterssegment sind. Aber wir überprüfen uns ja auch immer, ist das, was wir denken oder so, ist das gestrig oder wie auch immer. Und die Mischung macht es natürlich in so einer Redaktion. Ich finde es super erfrischend, wenn, was weiß ich, eine junge Redakteurin bei uns, die Mitte 20 ist, einen völlig anderen Blick auf die Dinge hat, als jetzt wir beide.
Ist ja super.
Finde ich auch gut. Davon
und,
lebt so ein Laden. Das
und
ist
das
super.
Gibt einem ne? auch
ja, ja,
neue Impulse, ist
ja,
gut.
Ja. Aber wenn du so eine, ich sag mal, so einen Gottvater-Status, den man dir zubilligt, vielleicht hast du den gar nicht in Anspruch genommen, dann wird man vielleicht doch so, dass man sagt, ach, die anderen haben doch keine Ahnung, ich weiß, wie es geht. Und es ist so ein bisschen so,
ich finde auch
es
an
fühlt
der Stelle,
sich ein bisschen so an, weißt
ja,
du?
Ja, ich finde auch an der Stelle, er ist in seiner Gottschalk-Phase, das ist für Gottschalk auch nicht schön, weil jetzt gibt es schon eine Gottschalk-Phase und jeder weiß, was gemeint ist.
Ja, ich fand es eine schöne Formulierung auf jeden Fall. Und es weiß sofort, und das ist ja das Gute daran, wenn jemand gut schreiben kann, man weiß sofort, was gemeint ist.
Ja.
Das ist völlig klar.
Ich habe nicht ferngeguckt, sondern meine Lieblingszeitung gelesen,
ja.
die du kennst, die aus Bayern kommt, aus München.
Ja, ja.
Und habe da ein großartiges Gespräch zwischen Jörg Schleyer, dem Sohn von Hans-Martin Schleyer, und Silke Meyer-Witt, der RAF-Terroristin, gelesen.
Puh, das, schwerer Stoff.
Schwerer Stoff, die haben sich ja schon mal getroffen, beiden, vor Jahren.
Ja.
Und jetzt haben sie miteinander gesprochen und ich finde es unglaublich beeindruckend, wie der Jörg Schleyer damit umgeht.
Ja.
Also er sagt, verzeihen, vergeben, aber die Silke Meyer-Witt ist die einzige aus der ganzen RAF-Szene,
die sich
entschuldigt
hat. Ne? Ja, das wusste
die gesagt hat, das tut mir leid.
Ja.
Sie konnte auch nichts zum Tod sagen, weil sie es nicht weiß von seinem Vater. Und dann ging es auch darum, dass zum 40. Jahrestag hat sie der Familie Schleyer einen Brief geschrieben.
Mhm.
Und dann wird sie gefragt, ob sie auch den Angehörigen der vier Begleiter Hans-Martin Schleyers, die damals erschossen wurden, einen Brief geschrieben hat. Und dann sagt sie, nee, gute Idee, werde ich machen. Und dann sagt Jörg Schleyer, ich zitiere, ich kann Ihnen sagen, meine Mutter hat es bis zu ihrem Tod aufrechterhalten, sich mindestens einmal im Jahr zu treffen oder zu telefonieren mit den Familien. Eben genau, um ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht vergessen werden. Finde ich großartig.
Ja, ist toll. Boah. Ja, ja, das ist
das
wirklich...
Ist,
also ich meine, das ist... diese Größe überhaupt zu haben, finde ich, für so ein Gespräch. Vielleicht muss man das auch, weil man sonst selber es nicht schafft, einen Frieden irgendwie damit zu machen, dass er ihr nicht vergibt, finde ich völlig okay. Also das kann man auch nicht.
Ich glaube, das kann man nicht.
Kann man nicht. Aber man kann zumindest vielleicht würdigen, dass jemand versucht, dass, oder wenn sich jemand entschuldigt hat, ist es zumindest der Versuch irgendwie auf irgendeiner Ebene mit so einem Menschen zu reden oder sowas irgendwie.
Die hat ein Buch geschrieben, werde ich lesen. Ich dachte, bis dahin bin ich tot. Interessiert mich, werde ich lesen.
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend, Ich habe auch was gelesen, hier in der lokalen Zeitung, ist allerdings keine lokale Geschichte, sondern die haben halt eine Korrespondentin, Corinna Stegemann, und die hat geschrieben über Bob Gale. Sagt der Name was?
Bob Gale?
Ja, nur so am Rande hat die das geschrieben.
Bob Gale? Klingt wie ein Haargel.
Ja, genau. Bob Gale. Ja, Bob Gale ist ein Drehbuchautor.
Okay.
Und er hat ein Drehbuch geschrieben, schon in den 80ern, und ist damit zu verschiedenen Produzentenfirmen gegangen und ist insgesamt 40 Mal abgelehnt worden.
Okay.
Hat aber trotzdem nicht aufgegeben, hat gesagt, ach komm, das ist doch eine Geschichte. Die einen haben gesagt, ach, das ist zu gewagt, das will keiner sehen. Die anderen sagen, das ist zu abgedreht, das will keiner sehen. Die letzten haben gesagt, da ist ja Inzest drin, das geht gar nicht, das ist nicht familientauglich und so weiter. Dann geriet er an Steven Spielberg, der gesagt hat, mach ich. Und worüber reden wir? Wir reden über Zurück in die Zukunft.
Ach geil.
Wir reden über Zurück in die Zukunft, der Film, der ja nun wirklich eine Ikone ist. Ne?
40 Mal abgelehnt.
40 Mal abgelehnt.
Das heißt, man muss hartnäckig sein. Ich habe ja auch ein Filmdrehbuch geschrieben.
Ja, ein sehr gutes, wie ich finde.
Ja, danke. Ja. Und ich versuche das auch gerade an den Mann zu bringen. Ich habe jetzt 3 Ablehnungen bis jetzt. Dann habe ich ja noch Zeit.
Also du bist ja dann nur noch 37 Ablehnungen. Ja, es ist ja sehr
gut. Ich rufe direkt Steven an.
Ja, genau. Vielleicht kannst du dir den Weg sparen. Ne?
Ja,
genau.
Ich rufe direkt Spielberg an und sage, hey Steve.
Ja. Interessant fand ich das mit dem Inzest, weil er wird ja zurück in die Vergangenheit, in die 50er Jahre, und seine Teenager-Mutter verliebt sich in ihn. Und da haben ganz viele gesagt, das geht nicht. Das ist ja inzestuös.
Was für eine Schere.
Die Mutter kann sich doch nicht in ihren Sohn verlieben.
Doch, natürlich. Ja, ja. Hey, it's a fucking movie. Ja.
Und daraus erwächst dann auch ein Tipp. Nämlich, es gibt bei Arte eine Doku in der Mediathek. Ja? Kann man sich angucken. Zurück in die Zukunft, wie ein Film zeitlos wurde. Und da ist auch diese Geschichte unter anderem drin. Anschauen, ist wirklich sehenswert. Sind auch Szenen drin, die man nicht kennt. Und Interviewsachen mit Michael J.
Fox. Kannst du noch ein bisschen reden? Ich muss mir aufschreiben. Zurück in die Zukunft.
Ja, ist bei Arte eine Doku, wie ein Film zeitlos wurde.
Arte. Na? Super.
Vielleicht noch ein Scherz aus dem Netz. Ich suche ja immer irgendwie nach irgendwelchen lustigen Sachen. Ein kleiner Ehepaar-Austausch am Tisch, und er sagt: Nein, ich habe deine Kochkünste nicht kritisiert. Ich sagte lediglich, dass wir den einzigen Hund im Ort haben, der nicht am Esstisch bettelt.
Oh, ist ja gut. Brüller!
Fand ich nicht so schlecht.
Sehr gut.
Ich möchte über. Das geht natürlich auch umgekehrt. Ja. Sie könnte das natürlich auch sagen zu ihm. Also, Entschuldigung, bevor hier irgendwie. Also, es gibt ja viele Beziehungen, wo eher die Männer kommen.
Aber so rum ist lustiger.
Nein. Aber der ist schon nicht schlecht.
Ja, super. Ich möchte noch mal kurz über diese Wahlgeschichte sprechen. Der Wal, der den
Kajakfahrer verschluckt hat. Ein Buckelwal.
Ein Buckelwal, ja.
Der Buckelwal, der. Hat es ja auch nicht leicht. Nee. Ich meine, so rückentechnisch ist das ja, wir wissen ja alle, Leute, die einen Buckel haben, die im Alter ist es auch schwierig irgendwie. Aber der Buckelwal ist gut.
Also der hat diesen Kajakfahrer verschluckt.
Ja.
Und der Vater von diesem Typen
hat das gefilmt.
Mhm. Kann man sich angucken. Und dann spuckt er den auch gleich wieder aus.
Ja.
Und dann gab es natürlich Theorien, oh, hat er Glück gehabt, nicht, dass der den verschluckt hat. So ein Buckelwal kann keinen Menschen verschlucken. Geht nicht.
Nee, also wir wissen ja nur, wir haben ja immer die regelmäßigen Blauwal-Infos bei uns in der Sendung. Vom Blauwal wissen wir es zu 100%, weil der kann ja nur Dinge verschlucken, haben wir mal gesagt, die so groß sind wie eine Grapefruit.
Ja, also nicht weil der Schlund so klein ist.
Ja, und das ist ja ein Bartenwal. Der filtert, der hat ja gar keine Zähne. Der filtert ja diesen Krill, diese Mini-Krebse da raus und dann schluckt er die runter.
Und sagt, die schmecken mir, die nicht, weg damit. So, und das ist auch ein Bartenwal. Und dann habe ich natürlich geguckt, es gibt überhaupt nur einen einzigen Wal, den Pottwal.
Ja.
Das ist ein Zahnwal, der ist 18 Meter lang. Und der könnte theoretisch einen Menschen verschlucken.
Mit Kajak?
Das habe ich nicht geguckt.
Ich meine, das ist ja auch, das ist ja wie wenn du eine Gräte versteckst. Ja. Nicht angenehm. Also, ich stelle dir jetzt so einen riesen Pottwal vor, ob der einen Achter mit Steuermannschaft
in Deutschland. Ohne Achter. Ruder vielleicht.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja.
Und es gibt ja Pinocchio, Geppetto ist doch 2 Jahre im Bauch eines Wals.
Stimmt, ja klar. Ja, es kann kein Bartenwal
sein. Es kann kein Bartenwal, ein Pottwal gewesen sein.
Das stimmt.
Damit haben wir das geklärt.
Ja. Aber der Pottwal, klar, ich meine, das war ja, der sieht da oben ist irgendwas und dann hat er sich, ich weiß auch nicht, ob die gut sehen können.
Schnapp.
Vielleicht ist es auch irgendwie, der Pottwal kann ja keine Brille tragen unter Wasser, die verliert er ja auch. Dann weiß ich nicht, vielleicht Kontaktlinsen und die ist auch im Wasser schwierig.
Und zack, bumm.
Ich habe ja Linsen, das ist im Wasser ganz schwierig beim Schwimmen.
Ich gehe nicht mit Linsen schwimmen. Warum sollte ich mit Linsen schwimmen
gehen? Damit man was sieht.
Manchmal, wenn du in einem Schwimmbad bist, ist es besser, dass du nichts siehst.
Ja, aber doch zumindest das Ende des Beckens, das ist doch hilfreich,
okay,
oder?
Ja, aber das spürst du ja.
Genau. Das heißt, wenn du 5-mal gewendet hast, hast du 5 Beulen auf der Stirn.
Genau.
Oder wie? Ja, super.
Wir haben Mails bekommen.
Ja, schön. Vielen Dank übrigens dafür. Ja. Morgensonne@swr3.de, wisst ihr, ist die Adresse.
Und Jens hat geschrieben, dass er gehört hat, ich habe eine 50-Pfennig-Münze gefunden. Die ein paar hundert Euro wert ist.
Stimmt, also du musst natürlich noch jemanden finden, der das zahlt, aber so theoretisch ist das der Wert.
Ja, theoretisch ist es richtig.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ho, ich soll da vorsichtig sein, denn ist eine Geschichte aus dem Jahr 2023, da hat ein Ehepaar in seinem Haus 400.000 Mark in bar gefunden.
Ja, das ist nicht schlecht.
Ja, und dann haben die sich gedacht, das bringen wir aufs Fundamt.
Ja, sehr ehrlich, Mann und Mann.
Ehrlich? Und dann lassen wir es da liegen und dann, wenn sich niemand meldet und es wird nicht passieren, dann gehört es uns.
Ah, okay. Ja. Ah, ich weiß, woher der Wind weht.
Genau.
Das Gegenteil von ehrlich.
Und dieses Fundbüro hat gesagt, 400.000 Mark finden.
Ja.
Ja, aber es war wirklich so, dass sie es gefunden haben, aber sie sind verurteilt worden jetzt.
Aha.
Zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro.
Ja gut, aber du müsstest ja... Boah, ist aber schwierig. Auf welcher Grundlage? Also wegen Unterschlagung dann, oder wie?
Ja, genau, wegen Unterschlagung.
Also der Richter ist der Meinung gewesen, die haben das Geld schwarz gehabt oder sowas und haben versucht, über diesen Fundamtsweg das zu legalisieren,
richtig,
mehr oder weniger. Eine Art Geldwäsche übers Fundbüro.
Ja, so. Ja. Und dann sind sie eben verknackt worden. Weiß ich jetzt auch nicht.
Müsste man ja, boah, das finde ich aber schwierig. Gut, vielleicht hatte er noch irgendwelche Anhaltspunkte. Keine Ahnung.
Unterschlagung war es, ne?
Ja, klar. Logisch.
Staatsanwaltschaft hat sogar eine Haftstrafe gefordert.
Oh, okay.
Also,
gut, dann wird es aber auch Indizien gegeben haben, oder? Dass die das Geld ja eigentlich, also dass das aus ihrem Besitz stammt.
Aber das ist doch so, du findest es in dem Haus und dann gehört es doch den Hinterbliebenen, oder?
Naja, wenn das dein Haus ist?
Nee, ja, sie haben das ja gekauft.
Ja. Ach so.
Und dann gehört das Geld doch den Hinterbliebenen, oder?
Boah,
das wäre die Erklärung.
Das fragst du jetzt Sachen nicht.
Ah ja.
Wenn ich das Haus gekauft habe, gehört auch alles, was in dem Haus ist, mir, oder?
Nein. Also wenn du 400.000 Mark in der Schublade vergisst.
Wer vergisst? Ja gut. Gut, mir ist das 2-3 Mal schon passiert, das stimmt. Aber dann habe ich
es
auch immer wieder. Ja,
du verkaufst dein Haus und dann sagst du, merkst es nicht, dass die 400.000 Mark weg sind.
Okay, also wir reden hier gerade über eine Sache, von der wir eigentlich wie so oft
keine Ahnung
nichts wissen. Aber,
vielleicht weiß aber, es irgendjemand.
Genau, vielleicht gucken wir das nochmal nach. Okay, ne?
Ja.
Ja, würde ich schon sagen. Ich hab gelesen über, und das ist ja auch wieder so ein schwieriger Fall, ein Häftling in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, ob du die Geschichte mitbekommen hast, da geht es um den Geschlechtseintrag. Und der hat jetzt, ein erster Häftling hat in Baden-Württemberg beim zuständigen Standesamt eine Änderung des Geschlechts und seines Vornamens
erklärt. Damit er ins Frauengefängnis kommt, oder?
Ja, dann, das ist ja, darum geht es jetzt gerade. Ne?
Ja.
Er hat diese Änderung schon im vergangenen November angemeldet und ist soweit alles klar.
Ja.
Na, Justizminister. Und jetzt kommt es da, jetzt geht es darum, wo wird der untergebracht? Wird der jetzt in ein Frauengefängnis verlegt, weil er sagt, ich bin jetzt eine Frau. Und
schwierig.
Finde ich schwierig. Vor allen Dingen muss man gleich mal vorweg schicken, für die Menschen, die das Gefühl haben, sie sind im falschen Körper, sie sind falsch unterwegs, ist das eine gute Möglichkeit, wenn sie das ändern können in ihrem Leben.
Ja.
Aber, jetzt kommt's. Ich finde trotzdem, dass dieses Gesetz, so wie es jetzt ist, dieses Selbstbestimmungsgesetz, das ist schon, also du brauchst ja, ich hab mal geguckt, du brauchst ja eigentlich nichts. Du brauchst weder ein ärztliches Gutachten, noch brauchst du
sagst es
irgendeine
nur, oder?
Untersuchung. Du brauchst
psychologisches
mal ein beratendes Gespräch. Du brauchst gar nichts.
Okay.
Du gehst hin und sagst, ich möchte eine Frau sein. Dann gibt es eine kurze Wartefrist und dann bist du das. Es wird nicht in keinster Weise, in irgendeiner Weise. Und da weiß ich nicht, ob da nicht ein Gesetzgeber oder ein Staat so ein bisschen den Kompass verliert, weil du ja irgendwann, wir haben ja auch dieses Problem, dass man zunehmend nicht genau weiß, wo ist man verortet oder wo ist diese Gesellschaft. Du triffst also auf einen 1,90 Meter großen Schrank mit Vollbart und sagst, sind sie Frau Müller oder Herr Müller? Du weißt einfach nichts mehr irgendwie. Ja. Und das finde ich, und vor allen Dingen kann der ja hingehen, dieser Häftling. Und das wird jetzt schwierig. Das Gefängnis kann sagen, wenn da eine Gefahrenlage ist, können die das jetzt ablehnen. Aber ich wette mal, das wird einen Haufen von Klagen nach sich ziehen. Weil letztlich ist es eine Diskriminierung. Ja, wenn er eine Frau ist, ist er eine Frau. Ja. Und dann wird er auch letztlich mit einem guten Anwalt, denke ich mal, das möglicherweise auch durchsetzen können.
Das ist eine schwierige Frage.
Ja, natürlich ist es eine schwierige Frage. Aber ich frage mich wirklich, ob man der Sache damit wirklich so einen Gefallen tut, ob man nicht höhere Hürden, klingt jetzt auch wieder blöd. Aber es gibt einen Typen, der war im Spiegel, war, glaube ich, ein Porträt von dem, der sagte, ja, ich habe das jetzt durch, du musst ja eine kurze Wartefrist, ich weiß nicht, wie viele Wochen das sind und ich bin jetzt eine Frau, aber nächstes Jahr, ich überlege, ob ich nächstes Jahr wieder ein Mann sein will. Du darfst das ja jährlich sozusagen ändern.
Finde ich nicht gut.
Das kann ich nicht. Nee. Weiß ich auch nicht. Also
ich kann mich schwer hineinversetzen. Vielleicht bin ich
da. Ja. Wie gesagt, ich habe ja vorweggenommen, dass für Menschen, die... Aber ich glaube, dass das, ob das der Sache wirklich dann dient, bin ich nicht so sicher irgendwie. Und es wird sicherlich Klagewellen nach sich ziehen. Das glaube ich schon.
So wollen wir aber nicht enden. Wir wollen mit Zahnseide enden.
Ja. Zahnseide senkt das Schlaganfallrisiko.
Was ist das denn für ein Blödsinn?
Wieder eine wissenschaftliche Studie. Ja, aber das ist untersucht worden von der University of
irgendwas.
Würzburg in Bayern.
Ja.
Und irgendwie im angelsächsischen Raum. Und dann steht aber auch schon unten drunter, ja, über 25 Jahre sei das nicht lückenlos untersucht worden.
Ja, aber ich benutze schon sehr lange Zahnseide.
Und hast noch keinen einzigen Schlaganfall.
Hatte noch keinen Schlaganfall.
Und wenn das nicht der Beweis ist, ja. Das ist wieder so eine Frage, ob die Korrelation stimmt.
Ja,
das
haben natürlich wir ja oft. Nicht. Ne?
Das ist so wie, wer Schokolade isst, hat eher die Chance, einen Nobelpreis zu kriegen. Auch das stimmt. Das liegt aber daran, dass Schweizer überproportional viele Nobelpreise gewonnen haben in ihrem Leben und Schweizer mehr Schokolade verzehren als andere. Das heißt, hier ist einfach ein falscher Zusammenhang hergestellt worden. Das Ergebnis ist zwar nicht anzufechten, aber die Begründung stimmt nicht.
Ja.
Und hier kann es auch so sein, dass Menschen, die Zahnseide benutzen, vielleicht generell mehr auf sich achten, auf ihre Gesundheit, auf Körperpflege.
Man kann
wie auch immer.
Einfach.
Also, ob das.
Das ist Quatsch einfach.
Eben, sowas
fertig.
Ist Bullshit. Ja, aber das sind Schlagzeilen, die bei uns auftauchen, sogar in einer Zeitung. Also, es ist jetzt nicht irgendwo in einem Netz gewesen oder so.
Renate schreibt uns, und das ist wichtig für unsere Verabschiedung.
Ja.
Ich bin Krankenschwester und arbeite im OP. Ich habe so viel dreckige Patienten gesehen und gerochen, das reicht für mehrere Leben. Es ist schön,
so
wenn man sich unter dem Arm wäscht.
Ja.
Aber da ist noch Luft nach oben. Vielleicht könnt ihr den Zusatz mit Seife gelegentlich dazu nehmen.
Ja, also mit Seife ja, aber grundsätzlich gilt natürlich,
wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.